In São Paulo betreibt ein christliches Werk eine Einrichtung zur Betreuung vernachlässigter Kinder. Casa Esperanza heißt diese Einrichtung. Doch das Haus, in dem sich die Kinder treffen, wurde zum Abbruch freigegeben, denn die Metro von São Paulo beanspruchte dieses Land. Die Verantwortlichen dieser wichtigen Arbeit konnten sich nicht wehren. Die Metro ist sehr mächtig in São Paulo. Die Aussichten waren hoffnungslos und die Kosten für einen guten Anwalt waren einfach nicht aufzubringen. Eines Tages besuchte Antonio dieses Haus. Er wollte mit dem Leiter dieser Arbeit ein Bibelstudium beginnen, weil er viele Fragen zum Evangelium hatte. Doch als er in dieses Haus kam, interessierte er sich zuerst für andere Dinge. Was denn hier los sei? Warum dann die Häuser hier rundherum abgebrochen seien? Was denn mit diesem Haus geschehen würde, wenn es abgerissen wird, ob sie einen Ersatzplatz bekommen, eine andere Liegenschaft, wo sie ihre Arbeit weiterführen könnten? Nein, sagten sie, sie halten keinen Platz und auch keine angemessene Abfindung. Und innerhalb von 5 Minuten entschied sich Antonio, ihnen zu helfen. Denn was diese Leute vom Casa Esperanza nicht wussten, ist, dass Antonio ein bekannter und erfolgreicher Anwalt ist. Und Gott braucht ihn, um viele Türen für Gespräche mit der Stadtverwaltung, der Metro und dem Sozialwohnungsbau zu führen. Und so entstand eine einigermaßen befriedigende Vereinbarung zwischen Casa Esperanza und Metro. Übrigens hat sich dieser Antonio dann für Jesus entschieden, später noch, und sie durften ihn dann taufen. Nun, so dachten sie, diese Sache sei nun geregelt und erledigt. Doch dann kam eine schockierende Überraschung. Die Metro hatte eine Anklage bei der Staatsanwaltschaft gegen Casa Esperanza eingereicht, weil sie in ihren Augen mit der Wiedereröffnung der Arbeit an einem anderen Ort die Kinder in Gefahr bringen würden. Warum auch immer. Die Leute von Casa Esperanza hatten Kenntnis von dieser Anklage, dachten aber, dass aufgrund der Vereinbarung die Metro diese Anklage zurückgezogen hätte. So mussten sie vor Gericht erscheinen. Die Staatsanwältin wollte mehr über die Arbeit erfahren. Sie durften sogar einen kurzen Film zeigen, um einen Einblick in die Arbeit zu geben. Und zum Schluss klagte die Staatsanwältin die Metro an, weil diese keinen Platz zur Weiterführung der Arbeit zur Verfügung gestellt hatte. Das war ein unvorstellbares Resultat dieser Verhandlung, denn die Metro ist eine der mächtigsten Gesellschaften in São Paulo. So kann Gott eingreifen. Die Christen im Casa Esperanza erlebten ganz praktisch, dass Gott in erstaunlicher Weise helfend eingreifen kann. Sie erlebten, was wir im Propheten Zacharia lesen können: Es soll nicht durch Heer und Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Da hat er 2 Menschen bewegt in aussichtslosen Lagen, die ihnen zu Hilfe kamen. Und um ein solches überraschendes Eingreifen Gottes geht es auch heute. Es ist der Sieg der Israeliten über eine Armee, die den Israeliten total, wirklich total überlegen war. Doch Gideon vertraute Gott, denn echte Helden vertrauen Gott. Die Midianiter lagerten mit ihren Verbündeten in der weiten Jezreel-Ebene. Sie lagerten wie eine Menge Heuschrecken und ihre Kamele waren nicht zu zählen wegen ihrer großen Menge, wie der Sand am Ufer des Meeres. Man muss sich das mal vorstellen, diese Beschreibung, Meer beschreiben, wie übermächtig diese Midianiter und ihre Verbündeten waren, kann man gar nicht. Mal die Heuschreckenschwarm und wie Sand am Meer. Also einfach unzählbare Macht stammt da in der Israel-Ebene. Und sie waren bereit und siegesicher, Israel in den nächsten Tagen ein weiteres Mal zu verwüsten. Gideon war bestimmt froh, dass er wenigstens 32.000 Männer bei sich hatte. Das waren im Vergleich zu den Midianiten herzlich wenig. Aber wenn die Männer versammelt waren, man muss sich mal vorstellen, 32.000 Männer, das macht schon ein bisschen von Eindruck von, man hat etwas Kraft und man ist etwas beruhigt. So ein persönlicher Eindruck gibt das. Wir sind da, es sind wenigstens 32.000 Männer, also dreimal das Hallenstadion von Zürich wäre da gefüllt. Um für den Widerstand gut gerüstet zu sein, müsste Gideon nun aber weiter aufrüsten. Er müsste nochmals Leute losschicken, wie er das bereits getan hatte, um weitere Kämpfer und Krieger zu mobilisieren. Doch Gott sah das anders. Er wollte nicht aufrüsten, Gott wollte abrüsten. Ihm waren die 32.000 Mann zu viel, zu viele Männer. Und er sagte zu Gideon, lass ausrufen vor den Ohren des Volks, wer ängstlich und verzagt ist, der kehre um. Dieses Prinzip war Gideon vermutlich bekannt. Denn im 5. Buch Mose werden verschiedene Gründe genannt, warum ein Mann nicht mitkämpfen muss. Einer Grund ist, wenn er ein Haus gebaut hat und das Haus noch nicht eingeweiht hat, dann soll er nicht in den Krieg ziehen, sondern er soll das Haus zuerst noch bewohnen und einweihen, sonst steht das nachher einfach verlassen da. Also da muss er nicht in den Krieg ziehen. Eine andere Möglichkeit, warum ein Mann nicht in den Krieg ziehen musste, war, wenn er verlobt war. Dann soll er zuerst seine Verlobte heiraten und nicht gleich in den Krieg ziehen, sonst bleibt eine Witwe zurück. Gab ganz verschiedene Gründe. Und ein Grund, der auch noch genannt wird, ist, dass wenn jemand ängstlich in den Krieg zu ziehen, dann soll er umkehren. Wer sich fürchtet und ein verzagtes Herz hat, der mache sich auf und kehre heim, auf dass er nicht auch das Herz seiner Brüder feige mache, wie sein eigenes Herz ist. Das könnt ihr hier im 5. Buch Mose, sind alle verschiedenen Varianten aufgeführt. Aber auch eben dieser Punkt, wenn einer ängstlich ist. Ängstliche und feige Soldaten sind schlimmer als keine Soldaten. Sie verunsichern auch die Soldaten, die eigentlich entschlossen wären, sich auf den Kampf zu konzentrieren und ihr Leben zu riskieren. Aber wenn diese ängstlichen Soldaten einer großen Gefahr gegenüberstehen und es greift eine Front an und plötzlich brechen diese weg, die Ängstlichen, dann bricht die ganze Front ein und sie zwingen auch die Mutigen zur Flucht. Und deshalb ist es eigentlich immer eine Schwächung einer Truppe, wenn es da drin ängstliche Leute hat, die dann davonspringen. Nun, diese Maßnahme war für Gideon klar, denn wir können davon ausgehen, dass er bereits ein erfahrener Krieger war, schon verschiedene Kriege auch geführt hatte. Er ließ den Männern sagen, wer Angst hätte, der soll nach Hause gehen. Und wir sehen hier, jeder Punkt sind 300 Männer. Also so viele hat er jetzt um sich und jetzt sagt er, wer Angst hat, der soll nach Hause gehen. Ich weiß nicht, ob Gideon erwartete, was dann geschah. Mehr als zwei Drittel dieser Männer packten ihre Sachen. Das blieb dann übrig. Noch 10.000 Mann. Es kehrten vom Kriegsvolk 22.000 um, sodass nur noch 10.000 übrig blieben. Das ist ja unglaublich. Und wir erfahren nichts über die Reaktion von Gideon. Man muss sich vorstellen, da ist dieses unzählbare Heer. Er hat 32.000 Mann und dann verschwinden nochmals 22.000. Am Schluss sind noch 10.000 Mann da. Ob Gideon damit gerechnet hat, ob er schockiert war, wissen es nicht. Aber 22.000 Mann sind ganz schön viele Männer. Und jetzt waren nur noch 10.000 Mann, die bereit waren, das Land zu verteidigen. Doch die Abrüstung war noch nicht abgeschlossen. Gott sagt zu Gideon, das Volk ist noch zu zahlreich, du hast noch zu viele Männer, führe sie hinab ans Wasser, dort will ich sie dir sichten. Und von wem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von wem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht mitziehen. Und Gideon führte das Volk hinab ans Wasser und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge Wasser leckt, wie ein Hund leckt, den stelle besonders. Ebenso wer niederkniet, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk hatte kniend getrunken, aus der Hand zum Mund, also nicht so und dann, so wie wir das machen von einem Brunnen trinken. Wir würden ja komisch schauen, wenn einer beginnt, einfach Wasser zu lecken wie ein Hund. Da war die Zahl derer, die geleckt hatten, 300. Und der Herr sprach zu Gideon, durch die 300 Mann, die geleckt haben, will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hände geben. Aber alles übrige Volk lasse gehen an seinen Ort. Ist das wirklich kaum zu fassen? Jetzt hat er gerade noch 300 Mann, mit denen er kämpfen konnte. Wie soll das gehen? Will Gott Gideon schikanieren? Nein, bestimmt nicht. Gott will Gideon weder schikanieren noch demütigen. Gott hat ihm gleich vor Beginn der Abrüstung gesagt, warum er das machen will. Zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Wir sind stark. Wir haben dieses große Heer geschlagen. Nur mit 32.000 Mann. Aber wir sind stark. Gott weiß, wie wir Menschen funktionieren. Er weiß, wie schnell wir uns auf unsere Erfolge etwas einbilden. Er weiß, wie schnell wir meinen, wir hätten Großartiges geleistet. Dabei ist alles nur mit seiner Hilfe gelungen. Schließlich haben wir alles, was wir haben von Gott. Alle unsere Fähigkeiten, unsere Intelligenz, wenn jemand besonders gescheit ist. Meinst du hast etwas zu deiner Intelligenz beigetragen, hast auch alles geschenkt bekommen. Jeden Atemzug haben wir Gott zu verdanken. Doch je begabter und stärker wir sind, desto größer wird die Gefahr, dass wir uns darauf etwas einbilden. Würde Israel gegen die Midianiter siegen und meinen, sie hätten das durch ihre Stärke und clevere Kampfführung geschafft, hätten sie sich weiterhin von Gott abgewandt. Sie würden sich einbilden, dass sie Gott gar nicht gebraucht haben. Für was auch? Sie schaffen es auch ohne ihn. Und Gott geht es nicht darum, dass er ihnen einen Sieg nicht gönnen würde. Gott will die Israeliten zurückgewinnen, damit sie nicht weiterhin diese toten Götzen verehren. Und der Gideon mit diesen 300 Mann, die Midianiter, die wie ein Heuschreckenschwarm, wie Sand am Meer in dieser Jesserebene lagen, vertreibt, dann musste der hinterste und letzte Israelite kapieren, dass das nur durch Gottes Kraft geschehen konnte. Dass Gott sie gerettet hat. Und Paulus lehrt die Korinther, dass sich niemand etwas auf sich einbilden soll. Das war ja dort auch so ein großes Thema. Da bildeten sich die Leute auf ihre geistigen Gaben etwas ein. Da gab es Unterschiede und die einen fanden sich besser als die anderen. Und Paulus sagt ihnen, sie sollen sich ja nichts einbilden, egal wie begabt jemand sein mag. Das sei auch der Grund, weshalb Gott viele Menschen berufe, die in dieser Welt kein hohes Ansehen hätten. Und warum macht Gott das? Niemand soll gegenüber Gott mit vermeintlichen Vorzügen prahlen können. Niemand soll sich einbilden, er hätte etwas zur Erlösung beigetragen. Es soll uns immer und zu jeder Zeit klar sein, dass wir alles, aber auch wirklich alles, Gott zu verdanken haben. Und Paulus fährt fort, dass ihr mit Jesus Christus verbunden seid, verdankt ihr nicht euch selbst, sondern Gott. Er hat in Christus seine Weisheit sichtbar werden lassen, eine Weisheit, die uns zugute kommt. Denn Christus ist unsere Gerechtigkeit. Durch Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk und durch Christus sind wir erlöst. Die Erlösung haben wir nicht uns zu verdanken. Wir haben sie Christus zu verdanken. Und deshalb sollte uns immer klar sein, wen wir verehren sollten. Wenn also jemand auf etwas stolz sein will, soll er auf den Herrn stolz sein. Wenn? Wir dürfen stolz sein, aber dann sollen wir auf den Herrn stolz sein. Wer weiß? Vielleicht müssen wir bei uns auch abrüsten. Vielleicht hat sich bei uns ein persönlicher Stolz entwickelt. Vielleicht denken wir, dass Gott mit mir einen guten Mitarbeiter gefunden hat. Was würde er ohne mich tun? Abrüstung heißt, dass ich mir meine eigenen Grenzen bewusst bin. Abrüsten heißt, dass ich weiß, dass ich immer und zu jeder Zeit von Gott abhängig bin und bleibe. Wer sich auf sich selbst etwas einbildet, der verliert die Verbindung zu Gott. Denn er ist auf dem besten Weg, sich selbst zum Maßstab aller Dinge zu machen. Und Jakobus schreibt in seinem Brief, den Hochmütigen stellt sich Gott entgegen, aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. Wer sich von Gott entfernt und sich selbst zu Gott macht, der entfernt sich auch von sich selbst. Denn sich selbst kann man nur finden, wenn wir mit Gott in Verbindung sind. Nur im Du finde ich mich selber. Nur in Beziehung zu Gott verstehe ich, wer ich bin. Und je mehr ich mich von Gott entferne, je weniger weiß ich, wer ich eigentlich bin. Wir erfahren nichts über die Gefühlswelt von Gideon. Vielleicht war sein Vertrauen in Gott bereits so gestärkt, dass er trotz dieser wenigen Männer zuversichtlich blieb. Vielleicht war er selber gespannt, wie Gott das nun machen wird. Gott hat ihm ja unmissverständlich versprochen, die Midianiter in die Frucht zu schlagen. Und in der Nacht gab Gott ihm eine weitere Anweisung. Steh auf und geh hinab zum Lager, denn ich habe es in deine Hände gegeben. Mit anderen Worten, jetzt geht's los, Gideon. Jetzt fängt die Rettungsaktion an. Und zuerst sollte Gideon allein in das Lager dieser Midianiter hinuntergehen. Gott sagt, fürchtest du dich aber hinabzugehen, so lass dein Diener Pura mit dir hinabgehen zum Lager, damit du hörst, was sie reden. Danach werden deine Hände stark sein und du wirst hinabziehen zum Lager. Ist das nicht großartig? Gott gab dem Gideon klare Anweisungen und erklärte ihm sogar, warum er hinuntergehen soll zum Lager. Er sollte dort etwas hören, das ihn für den bevorstehenden Kampf beflügelt. Wenn du dort runtergehst, was du dann hören wirst, das wird dich ermutigen und du wirst voller Kraft in diesen Kampf gehen können. Und eine Bemerkung von Gott finde ich ganz besonders bemerkenswert. Gott sagt Gideon, was er machen kann, falls er Angst hätte, dort alleine runterzugehen. Sich das mal vorstellen. Er macht ihm einen konkreten Vorschlag. Er könne seinen Diener Pura mitnehmen, falls er Angst hat. Gideon ist deswegen nicht beleidigt. Er ärgert sich nicht. Wer meint denn Gott, dass ich sei? Ich bin doch kein Schwächling, den man das Händchen halten muss. Gideon benahm sich wie ein erwachsener Mann. Gideon ging mit seinem Diener Pura hinab und sie schlichen bis zum äußersten Lagerwache heran. Er hatte Angst und er hatte das Angebot Gottes angenommen und hat seinen Diener mitgenommen. Und dort konnten sie einem Gespräch der Wachsoldaten zuhören. Als nun Gideon bei den Wachposten ankam, erzählte gerade einer seinen Kameraden einen Traum. Stell dir vor, sagt er, ich habe im Traum gesehen, wie ein Gerstenbrot vom Berg herab in unser Lager rollte. Es stieß an unsere Zelte, warf es um und kehrte das Unterste zu Oberst. Sein Kamerad antwortete, das kann nur eines eine Bedeutung haben. Der Israelit Gideon wird uns besiegen. Gott hat uns und unser Lager in seine Hand gegeben. Das war für Gideon die Ermutigung schlechthin. Jetzt wusste er, dass Gott ihm die Midianiter in seine Hände gegeben hat. Und als Gideon den Traum und seine Deutung gehört hatte, warf er sich nieder und dankte Gott. Gideon war so erleichtert und ermutigt, dass er zuerst Gott danken wollte. Er warf sich nieder und betet Gott an. Das ist genau das, was sich Gott wünschte. Dass Gideon und die Israeliten verstehen, dass er für sie sorgt und dass er das kann. Und dass die größte Armee der damaligen Zeit, dass die größte Armee der damaligen Zeit keine Chance gegen Israel hat, wenn er hilft, wenn er eingreift. Und Gott liebt dankbare Menschen, denn dankbare Menschen sind empfangende Menschen. Sie wissen, dass sie Beschenkte sind. Und wie Gideon haben wir als Christen viele Gründe, Gott dankbar zu sein. Doch ein Grund der Dankbarkeit verbindet alle Christen miteinander. Dafür sollten wir unser Leben lang dankbar sein und dankbar bleiben. Es geht dabei nämlich auch um einen Sieg, den wir nie selber erkämpfen könnten. Es ist der Sieg, wie die Bibel uns sagt, über die Sünde. Am Kreuz hat Jesus diesen Sieg für uns errungen. Mit seinem Tod am Kreuz hat er uns das ewige Leben ermöglicht. Petrus beschreibt das so. Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib am Kreuz hinaufgetragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Dieses Bild von Gideon, der sich vor Gott niederwirft, um ihm von Herzen zu danken, soll uns Vorbild sein, dass wir auf die unbezahlbare Rettung, die wir durch Jesus bekommen haben, wie wir darauf reagieren sollen. Und eigentlich sollte kein einziger Tag in unserem Leben vorbeigehen, an dem wir nicht mindestens einmal Jesus danken für die Erlösung, die er am Kreuz für uns erreicht hat, erkämpft. Und nach dieser Anbetungszeit ging alles schnell vor sich. Gideon kehrte ins Lager Israels zurück und rief, steht auf, der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hände gegeben. Er teilte die 300 Mann in drei Gruppen auf, jeder bekam ein Widerhorn und eine Fackel dazu, einen Krug, um die brennenden Fackeln zu verbergen. Gideon schärfte ihnen ein, stellt euch rings um das Lager auf und macht alles genauso wie ich. Ich gehe jetzt bis zum Rand des Lagers und ihr achtet genau darauf, was ihr mich tun seht. Und macht es ebenso, wenn ihr hört, wie ich und die Männer bei mir ins Horn stoßen, dann stoßt auch ihr ins Horn rings um das Lager und ruft für den Herrn und für Gideon. Und sie befolgten diese Anweisungen. Und dann geschah, was kein Mensch erahnen konnte. Als die 300 in die Widerhörner stießen, ließ der Herr im Lager eine Panik entstehen und alle gingen mit dem Schwert aufeinander los. Darauf floh das ganze Heer in Richtung auf Bethschita, Zereda, Sephat, Abel, Meola und Tabat. Das Unvorstellbare war geschehen. Die Israeliten mussten nicht einmal gegen dieses riesige Heer kämpfen. Die Midianiter wurden dermaßen verängstigt, dass sie wild um sich schlugen und gegeneinander kämpften. Diese unzählbare Masse von Soldaten und Tieren floh panikartig vor Gideon und seinen 300 Männern. Aus menschlicher Sicht hatte Gott von Gideon etwas Unmögliches verlangt. Aber Gott erwartete von Gideon, das finde ich ist ganz ein Wichtiges, was wir da sehen können, erwartet von Gideon kein blindes Vertrauen. Er sagt ihm nicht, du musst jetzt diese Armee in die Flucht schlagen und jetzt lasse ich dich mit diesem Auftrag. Sondern was ich faszinierend finde, ist, dass wir in der ganzen Geschichte bis hierhin, bis zu diesem quasi Sieg, beobachten können, wie Gott selber das Vertrauen Gideons aufbaut. Wie er ihm immer wieder begegnet und ihm immer wieder ermutigt und ihn aufbaut. Und so, dass Gideon im Vertrauen zu ihm wachsen kann. Und so können wir sagen, ist Vertrauen zu Gott auch immer, beruht immer auf Gegenseitigkeit. Dass Gott selber auch aktiv wird und dafür besorgt ist, dass wir ihm vertrauen können. Gott war also besorgt, dass das Vertrauen Gideons zu ihm wachsen konnte. Und nur so wurde Gideon fähig, die Anweisungen Gottes zu befolgen. Echte Helden vertrauen Gott. Gideon war bereit, die 22.000 Männer ziehen zu lassen. Er war bereit, auf weitere 9.700 Mann zu verzichten und mit 300 Mann gegen die Midianiter zu kämpfen. Gideon vertraute Gott und Gott tat alles, um das Vertrauen des Gideons in ihn zu stärken. Und eines hatte Gideon gelernt, und das gilt bis heute. Der Psalm 32 fasst das eindrücklich zusammen. Ein König siegt nicht durch die Stärke seiner Truppen. Ein mutiger Soldat überlebt nicht durch seine große Kraft. Es ist eine trügerische Hoffnung, eine Schlacht durch die Anzahl der Pferde zu entscheiden und nicht ihre große Kraft lässt einen Reiter heil davonkommen, sondern es ist der Herr, dessen Blick auf allen ruht, die ihm mit Ehrfurcht begegnen und voller Zuversicht darauf warten, dass er seine Güte zeigt. Deshalb können wir bis heute solche Erfahrungen machen, wie die Leute von Gaza, Esperanza in São Paulo.